Wir sind in Johannes Kapitel 7 heute Morgen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, dass ihr euch eine von hinten ausborgt. Wir werden heute wieder einen langen Abschnitt durchnehmen, das ganze Kapitel. Interessant, wenn wir über Jesus reden. Jesus ist ja auf der einen Seite der große Einsmacher, der alle Mauern zwischen Menschen niederreißt. In der Gemeinde sind arm und reich und alt und jung und schwarz und weiß und Ausländer und Inländer. Aber wir sind alle ein Leib in ihm. Wir haben alle Einheit in ihm. Einheit, die wir sonst wahrscheinlich nie hätten untereinander. Auf der anderen Seite ist Jesus aber auch der große Trenner, der, der Menschen entzweit, vor allem zwischen denen, die ihm glauben und denen, die ihm nicht glauben wollen. In Matthäus 10, im Vers 34, hat Jesus gesagt: Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Soll öfter vorkommen, ne? Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Also du kommst nach Hause und sagst: Hallo Mama, hallo Papa oder hallo Schatz, ist was Wunderbares passiert heute, ich habe tolle Nachrichten, stell dir vor, ich habe Jesus getroffen, ich habe mich zu Jesus bekehrt, und die Reaktion ist oft nicht: Hey, super, klasse, ich freue mich mit dir, sondern vielleicht eher: Hä? Bist du durchgeknallt oder bist du jetzt in der Sekte oder was ist mit dir los? Ich weiß von einem Pastor, dessen Eltern, der war früher so auf Drogen, so ein Hippie-Typ, und als er sich zu Jesus bekehrt hatte und es seinen Eltern erzählt hat, haben die zu ihm gemeint: Es wäre uns lieber, du wärst auf Drogen noch, als auf diesem Jesus-Trip, auf dem du jetzt bist. Also wenn es zu Jesus kommt, spalten sich oft die Geister. Ja, du kannst alles sein, du kannst Buddhist sein und New Age-Typ sein und alles durchmachen, was du willst. Du kannst bei den Sozialisten sein oder sonst irgendwo. Aber wenn es auf die Person Jesu kommt, kannst du sogar religiös sein. Aber wenn es auf Jesus kommt, die Person Jesus, da spalten sich oft die Geister. Und Menschen haben oft sehr, ich würde sogar sagen, irrationale, heftige Reaktionen. Und heute haben wir hier so ein Kapitel im Johannes-Evangelium, wo wir Konflikt sehen werden. Drei Teile eigentlich. Zuerst werden wir sehen, wie die Familie Jesus ablehnt. Und dann werden wir die Menschen in Jerusalem sehen, die diskutiert haben über ihn. Und da gab es Spaltung. Da gab es Leute, die waren für ihn, haben gesagt, er ist gut, und andere haben gesagt, nee, der ist böse, der ist schlecht. Und die Meinungen waren total geteilt. Und dann im letzten Abschnitt werden wir sehen, wie die jüdischen Leiter Jesus ablehnen und ihn lieber tot als lebendig sehen wollen. Ende vom Kapitel 6 haben wir gesehen, dass viele, eigentlich die meisten, Jesus verlassen haben. Und dann nach diesen Ereignissen im Kapitel 6 ist Jesus in den Norden gegangen, in die Gegend von Tyrus und Sidon, auch nach Caesarea Philippi am Fuß des Hermonberges. Und dann ist er zurückgekommen nach Galiläa. Vers 1 im Kapitel 7 lesen wir: Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Also wenn es von Juden die Rede ist, dann geht es um die jüdischen Leiter hier. Also ist ein bisschen Zeit vergangen, insgesamt seit der Brotvermehrung im Kapitel 6, etwa 6 Monate. Und ist auch das letzte Mal, dass Jesus in Galiläa war hier. Danach wird er nicht mehr nach Galiläa zurückkommen. Ist auch 6 Monate noch bis zur Kreuzigung, bis zum nächsten Passafest, an dem er dann gekreuzigt wurde. Und wir lesen hier, die jüdischen Leiter, die wollten Jesus an den Kragen. Und zwar warum? Weil er einen Gelähmten geheilt hat, im Kapitel 5, am Sabbattag. Und so hält sich Jesus von Jerusalem eigentlich fern. Bis auf eine Reise zum Laubhüttenfest und die Tage danach. Und das sehen wir hier im Kapitel 7 bis 10 in Johannes. Vers 2. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Das Laubhüttenfest war im Oktober, hat 7 Tage lang gedauert und dann war ein 8. Tag, ein Sabbat. Und dieses Fest sollte das Volk daran erinnern an ihre Wanderung in der Wüste und an Gottes Versorgung von seinem Volk während dieser Wanderung. Die haben dann so Laubhütten gebaut, also gecampt im Wesentlichen, vielleicht ein paar Palmenblätter als Dach verwendet. Und sie haben sich daran erinnert, dass sie keinen festen Wohnsitz hatten, sondern durch die Wüste gezogen sind. Und was sicher eine coole Sache, so Familiencamping, und die Kinder konnten Fragen stellen und die Eltern konnten über ihren Glauben erzählen, was Gott für sie getan hat. Laubhüttenfest ist auch zusammengefallen mit dem Erntedank im Herbst. Da wurde die Obsternte geerntet und so. Es war ein freudiges Ereignis. Es war auch eines von den 3 obligatorischen Festen in Israel im Jahr. Das heißt, jeder männliche Jude, der fähig war, der musste nach Jerusalem reisen zum Tempel. Und bei dieser Gelegenheit, hier sehen wir jetzt die Ablehnung von Jesus in seiner eigenen Familie. Also konkret seine Brüder. Ja, Jesus hatte Brüder und Schwestern. Das war auch normal so. Das war zu erwarten. In Israel hatten alle viele Kinder. Also die Lehre von der ewigen Jungfräulichkeit Marias ist eine katholische Erfindung, hat keinen Rückhalt in der Bibel. Hier im Vers 3 lesen wir von seinen Brüdern. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also Jesus wurde abgelehnt von seiner eigenen Familie. Die glaubten nicht an ihn. An einem Punkt sind sie zu ihm gekommen, seine Familie, und haben ihn für verrückt erklärt. Also sei nicht allzu traurig oder allzu geschockt, wenn deine Familie dich in Frage stellt, weil du Jesus in deinem Herzen hast. Ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf bei meinen Verwandten, ein bisschen der Durchgeknallte, so das Sonderling. Die Leute können nicht verstehen, warum ich tue, was ich tue. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Kampagne von Jesus für das Messiasamt menschlich gesehen ein völliges Desaster war. Er hat hier die Leute verkrault, statt sie zu gewinnen. Und seine Brüder sagen hier zu ihm, hey, Jesus, versteck dich doch nicht hier in Galiläa. Wenn du berühmt werden willst, dann geh nach Jerusalem in das geistliche Zentrum, in das religiöse Zentrum. Zeig dich der Welt, sagen sie. Lass dich prüfen hier von den religiösen Leitern und den religiösen Autoritäten, von den Theologen. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Die wurden nicht gläubig bis nach seiner Auferstehung. Wir wissen, dass Jesus, der auferstandene Jesus, seinem wahrscheinlich ältesten Bruder Jakobus erschienen ist, nachdem er auferstanden ist. Und dann hat Jakobus natürlich einen Brief geschrieben später und auch ein anderer Bruder von Jesus mit Namen Judas. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Ihr tut, was ihr wollt, ihr könnt immer tun, was ihr wollt, aber mein Leben läuft nicht nach meinem Zeitplan ab, sondern nach dem Plan des Vaters. Sie haben zu ihm gesagt, zeig dich der Welt. Jesus sagt im Vers 7, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Jesus war das Licht. Er hat Wahrheit, er hat Licht, er hat Erkenntnis gebracht. Er hat das Licht in die Finsternis geschienen, Finsternis der Welt. Und es ist so, wenn wir im Finstern leben, dann sehen wir eigentlich nicht so gut. Sind blind für bestimmte Dinge. Uns fällt vielleicht gar nicht auf, wie schmutzig wir sind. Aber dann, wenn du das Licht aufdrehst und du genau betrachtest, wird dir plötzlich bewusst, wie dreckig du bist. Und das war das Problem. Die Welt hasste Jesus, weil er von ihr zeugte, dass ihre Werke böse sind. Und Gott hat auch eine Verheißung an uns, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn die Leute Jesus in uns sehen. In 2. Timotheus 3, Vers 12, da heißt es, alle, aber auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Warum? Weil die Menschen dein heiles, reines Leben sehen und sie sich überführt fühlen, weil sie anders leben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal auf der Arbeitsplatz und Ferialjob tierisch Probleme gekriegt habe, einfach weil ich ehrliche 8 Stunden arbeiten wollte und alle anderen wollten schon eine Stunde vor Feierabend eigentlich aufhören und nur mehr irgendwie rumsitzen, und ich habe halt weitergearbeitet. Bin angefeindet worden. Solche Dinge, Menschen, gefällt es nicht, wenn ihr Schmutz sichtbar wird, auf die eine oder die andere Art und Weise. Und wenn wir gottesfürchtig leben wollen, ein heiliges Leben leben wollen für Jesus, dann werden wir verfolgt werden. Ist eine Verheißung, die wir nicht so gerne in Anspruch nehmen. Ha? Aber ist eine Tatsache. Wird uns immer wieder passieren. Vers 8 sagt Jesus, geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nicht das richtige Timing, dass ich jetzt mit euch gehe. Vers 9, nachdem er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder, Vers 10, hinaufgegangen waren, da ging er auch hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Also undercover. Muss spannend gewesen sein, zu hören, was die Leute über ihn gesagt haben. Der österreichische Kaiser Josef II. War dafür bekannt, dass er öfter mal so inkognito sich unter das Volk gemischt hatte, weil er herausfinden wollte, was die Leute wirklich denken. Menschen sind oft nicht immer ganz ehrlich dir persönlich gegenüber. Eher dann hinter deinem Rücken, wo sie dann wirklich sagen, was sie denken. Nach dem Gottesdienst, dann beim Mittagessen wird besprochen, was wir wirklich über den Pastor Günther denken. Und ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will. Manchmal ist Ahnungslosigkeit schöner als die Realität. Laubhüttenfest war obligatorisch. Die Menschen haben erwartet, dass sie Jesus sehen werden dort. Vers 11 lesen wir, die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, er ist gut, andere sagten nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden. Also hier sehen wir schon, an Jesus spalten sich die Geister. Die einen sagen, er ist gut, die anderen sagen, nee, der ist ein Verführer, das ist ein böser Kerl. Und die Juden, also die jüdischen Leiter, wollten ihn sowieso umbringen. Deswegen haben die Leute eher geflüstert als laut ihre Meinung kundgetan. Vers 14. Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinaus in den Tempel und lehrte. Also so nach 3 bis 4 Tagen. Im Tempel gab es solche Kammern, wo die Rabbis sich üblicherweise hingesetzt haben und dann Menschen gelehrt haben. Und das hat Jesus hier auch getan. Vers 15, da wunderten sich die Juden und sagten, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat? Der hat nicht unter irgendeinem großen Rabbi studiert. Der hat nicht Theologie studiert. Hey, das wären gute Deutsche gewesen hier, diese Juden. Wenn jemand nicht irgendwie ein Zeugnis vorweisen kann oder einen Abschluss oder eine Ausbildung, dann muss er ein totaler Idiot sein und er muss nichts wissen können und nichts können können. Bill Gates hat bei uns wahrscheinlich schwere Karten gehabt. Nun, es gibt andere Wege als eine formelle Ausbildung, um sich Wissen anzueignen. Und es ist eine Lektion für uns auch hier drin, dass wir nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben. Aber Jesus antwortet hier im Vers 16, da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Ich bin von Gott gelehrt, von meinem Vater. Ich predige hier nicht meine eigene Lehre, sondern ich predige die Lehre des Vaters. Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist ein wichtiger Vers. Gehorsam ist die Tür, die uns die Erkenntnis öffnet. Also bevor du dich hinsetzt, die Bibel zu lesen, sei bereit, gewillt in deinem Herzen zu gehorchen und umzusetzen und auszuleben, was Gott dir sagt. Geistliches Wachstum und Erkenntnis beruhen nicht auf Intelligenz allein, sondern es geht auch um den Willen zu gehorchen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Jesus sucht Jünger, nicht Theologen. Können auch Theologen Jünger sein von Jesus. Aber nicht nur Leute mit Kopfwissen, sondern Leute, die bereit sind, alles zu verlassen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen, täglich und ihm nachzufolgen. Das ist, was ein Jünger ist. Unser Problem ist, dass wir oft nicht das tun, was wir schon wissen. Und dann wundern wir uns, wenn wir nichts mehr lernen oder wenn wir nicht mehr erfahren. Und es geht ja nicht nur um Kopfwissen, es geht um Gottes Erfahrung, um Erfahrung mit Gott. Und Kopfwissen allein führt uns nicht unbedingt zu einer größeren Gotteserfahrung. Oft Gegenteil sogar. So oft kann man beobachten, Leute, die Theologie studieren. Du beschäftigst dich so mit diesen Dingen und irgendwie kann es leicht passieren, dass unser Glaube verkopft wird. Dass man mehr Aufwand betreibt und größere Betonung auf das legt, über Gott zu lernen und dabei vernachlässigen wir die Beziehung mit Gott. Gemeinschaft mit ihm. Das ist eine Gefahr für Bibelstudenten. Wir müssen immer daran denken, wenn wir Bibel lesen, wenn wir Bibel studieren, dass es kein Selbstzweck ist. Sondern es geht um eine Beziehung mit ihm. Es geht darum, ihn kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Und manche Dinge lernt man nur durch Tun. Wenn du ein guter Chirurg werden willst, dann langt es nicht, Medizin zu studieren und alle Bücher über Operationen zu lesen, wie man das macht. Nee, du musst das auch selber machen, sonst wirst du kein guter Chirurg werden. Das geht nicht theoretisch. Muss praktisch werden. Also wir lernen oft etwas nur, indem wir es tun. Und wenn wir anfangen, Gottes Willen zu tun, soweit wir ihn kennen, dann wird uns die Wahrheit Gottes mehr und mehr aufgehen. Ich glaube, das größte Problem, was einer größeren Gotteserfahrung in unserem Leben im Weg steht, ist unsere Einstellung. Wir müssen willig sein, wir müssen hingegeben sein, sagt Jesus. In Psalm 34, Vers 9 heißt es, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Also wir müssen schmecken, es geht nicht nur um ein intellektuelles Wissen. Schmeckt und sehet, dass der Herr gütig ist, dass wir uns bei ihm bergen. Manche Wahrheiten kann man nicht rein intellektuell vermitteln oder erfassen. Manchmal sagen Leute, ja, beweis mir, dass es Gott gibt. Oder wenn Gott sich mir zeigen würde, dann würde ich an ihn glauben. Und ja, wir können da argumentieren, wir können den Leuten sagen, ja, es ist ein rationaler Glaube, ich kann den Menschen zeigen, dass es vernünftig ist, an Gott zu glauben. Er hat sich uns offenbart in der Schöpfung, im Gewissen. Ich glaube, wir können auch zeigen, dass es vernünftig ist zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber wir müssen ihnen auch sagen, du wirst Gott erst wirklich erfahren, wenn du einen Glaubensschritt machst. Nicht vorher. Problem ist, Gott ist nicht nur rein intellektuell erfahrbar. Gott ist eine Person, nicht nur irgendwie ein Konzept. Du musst dich ihm anvertrauen, du musst dich ihm hingeben, du musst ihm gehorchen, wenn du ihn erleben willst. Dann wirst du ihn erfahren. Und so, wenn du ein offenes, ein empfangsbereites Herz hast, dann wirst du intuitiv wissen, dass das, was Jesus sagt, die Wahrheit ist. Dein Herz und dein Gewissen wird dir das bezeugen. Römerbrief 8 spricht davon, dass der Geist Gottes im Herzen uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. 1. Johannes 5 wird ausgesagt, dass der Geist Gottes uns die Wahrheit bezeugt. Es geht eben nicht nur um eine Philosophie oder um eine Weltanschauung. Es geht um eine Beziehung mit einer Person. Es ist wie eine Ehebeziehung. Und die Bibel vergleicht oft unsere Beziehung mit Gott mit einer Ehebeziehung. Du kannst alle Ehebücher dieser Welt lesen. Du kannst alle Statistiken über Ehe kennen. Du kannst viele Ehepaare kennen und wissen, was die aus ihrem Eheleben erzählen. Aber wenn du nicht selbst verheiratet bist, wirst du Ehe nicht wirklich kennen. Du wirst Ehe nicht wirklich kennen, bevor du nicht selbst verheiratet bist, bevor du nicht selbst eine Beziehung hast mit deinem Partner. Denn das ist, was Ehe ist. Es ist eine Beziehung. Und das kannst du nicht theoretisch machen. Du musst dich einlassen auf die Beziehung. Und ist immer erstmal ein Glaubensschritt, oder? Mach dir keine Illusionen. Vom Traualtar kennt man sich noch nicht wirklich gut. Das kommt nachher. Bleibt immer ein Glaubensschritt. Wir machen zuerst einen Schritt. Zuerst eine Hingabe und dann lernen wir kennen. Und genauso ist es mit Gott. Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Also ich drehe nicht mein eigenes Ding, sagt Jesus. Ich suche nicht meine Ehre. Wenn ich mich selbst groß machen würde, dann hätte ich das Angebot hier vor ein paar Monaten angenommen, als mich die Leute zum König machen wollten, nach der Speisung der 5.000 oder 20.000. Wir wissen nicht genau, wie viele es genau waren. Ich suche die Ehre des Vaters, sagt Jesus. Deswegen bin ich auch wahrhaftig und glaubwürdig. Anklage der Juden war hier, du machst dich selbst zu Gott, du willst dich selbst erheben. Du bist ein Scharlatan, du bist unaufrichtig. Jesus sagt, nee, ich bin aufrichtig, aber Leute, ihr seid unaufrichtig. Seht hier im Vers 19. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Was sucht ihr mich zu töten? Ihr nennt euch Juden und ihr haltet das Gesetz nicht. Und das letzte Mal, als ich in Jerusalem war und einen Lahmen geheilt habe, da am Sabbat, am Teich Bethesda, da seid ihr zu mir gekommen und jetzt wollt ihr mich töten, weil ich das Gesetz nicht halte oder eure dummen Sabbatgebote nicht halte. Aber ihr haltet selbst nicht das Gesetz. Ihr Heuchler. Ihr haltet das selbst nicht das Gesetz. Und ihr wollt mich töten? Die Volksmenge antwortete, also Jesus redet hier scheinbar mit den jüdischen Leitern vor der Volksmenge. Die Volksmenge antwortete, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Das müssen Juden gewesen sein, die von außerhalb von Jerusalem waren, die nicht gewusst haben, dass die jüdischen Leiter Jesus töten wollen. Vers 21, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch deswegen. Also die Heilung des Gelähmten am Sabbat war dieses Werk. Vers 22, Mose gab euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern, war schon vor dem Gesetz da. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Moses nicht gebrochen werde, zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Also die Beschneidung, die sollte am achten Tag stattfinden und die wurde durchgeführt, selbst wenn der achte Tag ein Sabbat war. Die war wichtiger. Beschneidungsgebot war wichtiger als das Sabbatgebot. Und Jesus sagt, genauso ist es wichtiger, einen Menschen gesund zu machen, als die Sabbatregeln. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Es sagten nun einige von den Bewohnern Jerusalems, ist das nicht der, den sie zu töten suchten? Die Bewohner von Jerusalem, die wussten Bescheid. Die waren im Bilde hier. Und siehe, er redet öffentlich. Und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wahrhaftig erkannt, dass dieser der Christus ist? Untätigkeit der Leiter gibt hier Anlass zur Diskussion. Die Menge war gespalten, Menge war unsicher darüber, wer Jesus ist. Vers 27. Diesen aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Na, erstens wussten sie nicht, woher er ist. War nämlich aus Bethlehem, das war ihnen scheinbar nicht bewusst. Mal später sehen. Und scheinbar gab es hier widersprüchliche Traditionen unter den Juden. Also es gab hier scheinbar Traditionen, die gesagt haben, wenn der Messias kommt, dann wird keiner wissen, woher er ist. Wir werden später sehen, dass es eine andere Tradition gab, die richtig ist, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Also hier haben wir wieder Uneinigkeit über Jesus. Vers 28, Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Also er wirft hier den religiösen Leitern und den religiösen Juden vor, ihr kennt Gott nicht. Aber ich kenne Gott. Kann sehr religiös sein, aber trotzdem keine Beziehung mit Gott haben. Ich kann das bezeugen. Ich bin 18 Jahre lang jeden Sonntag in die Kirche gelaufen und habe nichts geschnallt. Vielleicht intellektuell was gewusst über Jesus, aber hatte ganz sicher keine Beziehung zu ihm. Die Leute haben das als Beleidigung aufgefasst, was Jesus hier gesagt hat. Und oft ist es ja gerade so, dass die Religiösen den größten Anstoß dran nehmen, wenn du sagst, hey, du musst dich bekehren. Religion allein bringt dich nicht Gott näher. Die Frage ist nicht, wie religiös bist du, die Frage ist, kennst du Gott? Kennst du Jesus persönlich? Hast du eine Beziehung mit ihm? Vers 30 lesen wir, da suchten sie ihn zu greifen und niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Gott der Vater hatte seine schützende Hand über Jesus, bis seine Stunde gekommen war. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott hält seine Hand auch über unserem Leben und er beschützt uns. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Film über den amerikanischen Bürgerkrieg gesehen hat. Gods and Generals hieß der. Furchtbarer Schmöker, ich glaube so 4-5 Stunden Ding, wo die das ganz genau hier nachgestellt haben, die Ereignisse. Aber da gab es bei den Südstaaten einen General, der wurde Stonewall Jackson genannt. War ein sehr gläubiger Mann und er war einer, der so
ohne viel nachzudenken, geradewegs hier in die Schlacht vorangeritten ist, seinen Männern hier mitten im Kugelhagel. Und seine Lebensphilosophie war, wenn meine Stunde gekommen ist, dann kann sie niemand aufhalten. Aber wenn meine Stunde noch nicht gekommen ist, dann wird mir auch nichts passieren. Ist dann irgendwann später von seinen eigenen Leuten erschossen worden in einem Hinterhalt. Die haben ihn verwechselt. Da war seine Stunde gekommen dann, genau. Aber es stimmt, habt ihr vielleicht auch erlebt in eurem Leben. Gottes Bewahrung an vielen Punkten. Und es sollte uns auch mutig machen. Wenn meine Stunde nicht gekommen ist, dann wird Gott mich beschützen. Vers 31. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser getan hat. Also hier immer wieder Trennung, Leute, die ihm glauben und Leute, die ihm nicht glauben. Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln, und die Pharisäer und die hohen Priester sandten Diener, dass sie ihn greifen möchten. Also Soldaten von der Tempelwache, das war so die Tempelpolizei damals. Da sprach Jesus, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat, spricht hier von seiner Himmelfahrt. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Es sprachen nun die Juden zueinander, wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen, in die Diaspora gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, dass er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen? Also sie haben Jesus nicht verstanden. Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. 7 Tage dieses Festes gab es täglich eine Prozession. Da sind Priester mit großen Gefäßen oder einem großen Gefäß runtergegangen zum Teich Siloam und haben Wasser geschöpft dort, haben das Wasser in den Tempel gebracht und haben es dort vor dem Altar, vor den Anbetenden ausgegossen. Und es wurde Jesaja 12, Vers 3 vorgelesen. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das Wasser hat sie daran erinnert, dass Gott sie versorgt hat während ihrer Wanderung in der Wüste mit Wasser. Denkt an das Wasser, das aus dem Felsen herausgekommen ist. Im Korintherbrief, glaube ich, steht übrigens, dass dieser Fels ein Bild war für Jesus. Weiß nicht, Korinther oder Hebräerbrief. Auf jeden Fall ein Bild für Christus, das Wasser aus dem Felsen. Und sie hatten die Verheißung in Hesekiel, im Propheten Joel auch, Jesaja, das Wasser, das trockene Land, wiederbeleben wird. Aber dann am 8. Tag gab es keine Prozession und es gab kein Wasser, sondern sie haben gebetet um Regen. Hat sie daran erinnert, es gab keine Notwendigkeit der übernatürlichen Wasserversorgung, weil sie jetzt im verheißenen Land waren. Aber hat sie auch daran erinnert, dass Israel noch durstig ist. Noch durstig nach dem Messias. Und dass diese große Verheißung der geistlichen Erfrischung noch aussteht. Und an diesem Tag, das ist der Tag, an dem Jesus aufstand und diese selbe Wahrheit proklamiert hat, die er schon der Frau am Jakobsbrunnen im Kapitel 5 proklamiert hat und auch im Kapitel 6. Kapitel 4, Entschuldigung, ist die Frau am Jakobsbrunnen. Kapitel 4, Verse 13 und 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem irdischen Wasser trinken wird, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quellt. Und in Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und hier sagt Jesus, wer an mich glaubt, oder lesen wir nochmal Vers 37, Er rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen, also aus dessen Innersten, manche Übersetzungen sagen, aus dessen Herzen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also dieselbe Proklamation. Jesus ruft hier im Tempel und sagt, ich bin das lebendige Wasser, das euren geistlichen Durst stillt. Wenn du durstig bist nach Leben, wenn du durstig bist nach warmem Leben, nach ewigem Leben, nach geistlichem Leben, dann komm zu mir. Jesus ist für unseren Geist das, was das Wasser für unseren Leib ist. Unser Leib braucht Wasser zum Leben. Ohne Wasser ist unser Leib durstig. Unser Geist, unsere Seele braucht Gott, braucht Jesus zum Leben. Und ohne ihn ist unsere Seele durstig. Es gibt ein Loch in unserem Herzen in der Form von Jesus. Und nichts anderes kann dieses Loch füllen, diese Leere füllen als er. Nichts Irdisches wird uns wirklich befriedigen können letztendlich. Nicht irgendein Zeug, nicht irgendeine Beziehung, nicht Sex, nicht Ruhm, nicht Anerkennung, nicht ein Urlaub oder eine Reise, nicht das Erreichen von irgendeinem Ziel. Diese Dinge können uns kurzfristig mal befriedigen, aber nicht auf Dauer. Nach kurzer Zeit kriecht dann wieder diese Unzufriedenheit in unser Herz. Dieser Hunger nach mehr. Bekannter Autor C.S. Lewis hat geschrieben, dass diese Unzufriedenheit in unserem Herzen mit allem Irdischen ein Fingerzeig ist auf Gott. Weist uns auf Gott hin. Er hat gesagt, für jedes Bedürfnis, was existiert, gibt es was, das dieses Bedürfnis stillen kann. Also wir haben Hunger und es gibt sowas wie Essen. Wir haben Durst, es gibt sowas wie Trinken. Wir haben einen Sexualtrieb und es gibt sowas wie das andere Geschlecht. Aber C.S. Lewis sagt, wir machen die Beobachtung, dass in unserem Herzen ein Hunger ist, was nichts Irdisches, nichts in dieser Zeit und in dieser Welt wirklich befriedigen kann. Und das weist uns darauf hin, dass es jemanden oder etwas geben muss, der außerhalb von dieser Zeit und außerhalb von dieser Welt ist. Und der kann dieses Bedürfnis befriedigen. Und das ist natürlich Gott. Und das ist, was Jesus hier beansprucht. Er sagt, wenn jemand dürstet, geistlich dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wir werden gesegnet sein, unser Durst wird gestillt sein, aber noch mehr, wir werden zu einer Quelle werden. Da ist ein Gesier, der aus unserem Leben hervorkommt. Wir werden nicht nur gesegnet werden, sondern wir werden auch zu einem Segen werden. Dieses Leben, das wird auch überfließen auf andere. Er spricht hier von dem Wirken von Gottes Geist in unserem Leben. In Johannes 14, Vers 17 hat Jesus gesagt, der Geist Gottes bleibt bei euch. Er war in Jesus bei ihnen und er sagt, und er wird in euch sein. Und das passiert, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt. Dann nimmt er selbst, Gott selbst, der Dreieinige selbst in der Person des Heiligen Geistes Wohnung im Leben dieser Person. Und der geistige Durst wird gestillt. Es war eine Erfahrung, die die Jünger erst machen konnten nach Jesu Tod und Auferstehung. Aber dann in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus darüber hinaus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also der Geist Gottes wird nicht nur in euch kommen und euch erfrischen und diesen Durst stillen, sondern der Geist Gottes wird dieses Leben, was er euch geschenkt hat, auch überfließen lassen. Er wird auf euch kommen und euch stärken und euch zu Zeugen machen. Und dieses Leben wird überfließen in eine verlorene Welt. Da wird Leben aus uns hervorströmen. Und wir Christen sind berufen, nicht nur Gefäße zu sein und Jesu Leben in uns zu tragen, sondern wir sind berufen, Kanäle zu sein. Dass das Leben Gottes, der Geist Gottes in uns kommt, aber auch durch uns herausströmt, diese Frucht des Geistes aus unserem Leben. Dass andere auch Leben empfangen von uns, dass wir es weitertragen. C.S. Lewis hat auch geschrieben, ein Auto ist so gebaut, dass es mit Benzin fährt. Genauso hat Gott uns geschaffen, mit ihm zu fahren. Er ist der Treibstoff, auf dessen Verbrennung und die Nahrung, auf deren Verzehr unser Geist hin ausgelegt ist. Daher ist es sinnlos zu versuchen, ohne Gott innere Befreiung, Kraft und Erfüllung zu finden. So etwas gibt es nicht. Gott hat uns sein Leben und seine Kraft durch unsere innere Verbindung mit Christus Jesus, unserem Herrn, gegeben. Und Ian Thomas schreibt, Gott hatte als unser Schöpfer immer die Absicht, in uns zu wohnen. Das ist Normalität für einen Menschen, dass Gott selbst in und durch einen Mann oder eine Frau wirkt. Menschen ohne Gott, Menschen ohne Jesus sind eigentlich nicht normal. Denen fehlt was, die sind nicht vollständig, die sind nicht heil. Das ist Normalität für einen Menschen, dass Gott in uns und durch uns wirkt. Dass wir sein Leben in uns haben und sein Leben mit anderen teilen. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm und aus seiner Kraft leben. Ian Thomas schreibt weiter, nur der Geist Gottes in dir kann dich befähigen, dich so zu verhalten, wie Gott es von dir möchte. Er zitiert 2. Petrus 1, Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, das heißt zu einem Leben, wie es Gott gefällt und wie es Gott ehrt, geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend oder Fähigkeit. Seine göttliche Kraft ist alles, was man braucht, um gottselig, das heißt gottähnlich in unserem Leben, in unserer Seele zu leben. Aber es funktioniert nicht mit weniger als dem, schreibt Ian Thomas. Mit anderen Worten, es braucht Gott, um ein Mensch zu sein, ein Mensch, wie Gott ihn beabsichtigt hat. Gott erschuf den Menschen, um von Gott, für Gott bewohnt zu sein. Das ist Normalität. Und deswegen wird unser Herz immer hungrig bleiben ohne Gott. Wir sind wie Fische außerhalb des Wassers. Wir leben außerhalb von dem, wozu wir geschaffen sind. Jesus stand und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wo im Alten Testament hat Gott es gesagt, dass aus dem Leib, aus dem Innersten Ströme lebendigen Wassers fließen werden? Es gibt eigentlich keine Stelle im Alten Testament, wo diese Aussage wörtlich so gemacht wird. Aber dieses Bild vom Wasser, das ist ein Bild, was häufig vorkommt im Alten Testament. Besonders häufig im Propheten Jesaja. Ich lese euch mal ein paar Stellen vor. Jesaja 12, die Verse 2 bis 4 zum Beispiel. Da spricht Gott zu Israel und sagt, an jenem Tag wirst du sagen, siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist die Stelle, die da vorgelesen wurde am 8. Tag. Und ihr werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhoben ist. Oder Jesaja 55, Vers 1. Auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Bild für Gottes Gnade hier. Unverdiente Gunst, unverdientes Leben. Jesaja 58, Vers 11. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Also hier haben wir dieses Bild, haben wir häufig im Alten Testament, in den Propheten. Aber wo finden wir dieses Bild vom Überfließen? Wahrscheinlich bezieht sich Jesus hier auf Sacharja Kapitel 14. Interessant, Jesaja 14 wurde am ersten Tag des Laubhüttenfestes vorgelesen. Und in Sacharja 14, Verse 8 und 9, da steht, es wird geschehen an jenem Tag, da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen. Das ist die einzige Stelle im Alten Testament, wo dieses Wort lebendiges Wasser in diesem Kontext vorkommt. Da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Erinnert mich auch an ein Bild aus Hesekiel Kapitel 47, wo der Prophet beschreibt, dass Wasser aus dem Tempel hervorfließt und zu einem immer größeren Fluss wird. Und dieses Wasser fließt in die Wüste, in die heidnischen Gebiete und diese Wüste wird fruchtbar. Und auch in Jesaja haben wir diese Bilder immer wieder von der blühenden Wüste. Jesaja 32, Vers 15 zum Beispiel. Der Geist auf der Höhe wird über uns ausgegossen und die Wüste wird zum Fruchtgarten. Ich glaube, das sind Bilder aus dem Alten Testament für das, wovon Jesus hier spricht in Johannes 7. Wir wissen, dass der Tempel im Neuen Testament ein Bild ist für die Gemeinde, für die Gläubigen im Neuen Testament. Und wahrscheinlich sind all diese Stellen im Alten Testament einfach Bilder davon, von dem, wovon Jesus hier spricht. Er wird unser lebendiges Wasser sein. Er wird aus uns, den Gläubigen, lebendiges Wasser, Leben fließen lassen in die tote und wüste Welt. Und wir können die Frucht des Geistes und sein Leben in uns mit anderen teilen. Ist das deine Erfahrung? Das ist die Frage. Ist das meine Erfahrung? Ist das deine Erfahrung? Bist du zufrieden mit Jesus? Fließt sein Wasser, sein Leben in dir und aus dir heraus zu anderen? Bist du ein Lebensbringer? Wenn nicht, ist die Frage, dürstest du nach Jesus? Wenn wir nicht zufrieden sind in Jesus, wenn wir diese Erfahrung nicht haben, könnte es daran liegen, dass wir nicht dürsten nach Jesus, dass wir so abgefüllt sind mit dem Fastfood dieser Welt, mit all den Alternativen und Unterhaltungsangeboten, dass wir keinen Appetit mehr haben auf Jesus und sein Leben, dass die Sorgen der Welt unser Herz überwuchern und das Leben Jesu verdrängen, dass wir vielleicht sogar so überfüllt sind in unserem Leben mit Dienst für Jesus, dass wir nimmer viel Zeit für Jesus selbst haben. Könnte es daran liegen, dass wir nicht dürsten und nicht kommen und unser Leben deswegen oft so unerfüllt ist oder so unfruchtbar ist? Seht ihr, Jesus sagt, wenn jemand dürstet, der komme. Lukas 11 hat Jesus gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, also ihr, die ihr im Vergleich zu Gott wirklich böse seid, aber ihr gebt euren Kindern gute Gaben, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Gott ist willig, diesen Geist, sein Leben zu geben. Und Jesus sagt, wenn jemand dürstet, so komme zu mir und trinke. Komme zu mir, nicht zu irgendeinem religiösen Event. Nicht unbedingt renn in eine Kirche oder an einen Wallfahrtsort oder irgendeine Aktivität, lauf zu irgendeiner Aktivität oder zu irgendeinem Programm. Jesus sagt, komm zu mir und trinke, zu mir, der Person, Jesus Christus. Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir haben hier wieder mal eine Erinnerung, dass wir die Hauptsache, oder dass die Hauptsache ist, dass wir die Hauptsache Jesus zur Hauptsache in unserem Leben machen. Und seht hier, Jesu Aufruf entzweit wieder die Menschen. Vers 40. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagen, dieser ist der Christus. Also offensichtlich waren manche Juden der Meinung, dass der Prophet, den Mose verheißen hat, nicht gleichzeitig der Messias ist. Also wieder gespaltene Meinungen. Andere sagten, Vers 42, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Ja, das ist richtig, aber sie wussten nicht, woher Jesus war. Die hatten nicht mal alle Fakten klar über Jesus. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Ja, das stimmt. Vers 43, es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge, also wieder Spaltung, Entzweiung um Jesu Willen. Vers 44, einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Seine Zeit war noch nicht gekommen, die Hand des Vaters beschützte ihn. Vers 45, das ist interessant. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern, diese Tempelpolizisten, die die geschickt hatten, um Jesus zu verhaften. Und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Kamen ohne Jesus zurück. Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also sie sollten hingehen, um ihn zu fesseln, aber Jesus hat sie gefesselt mit seinen Worten. Niemand hat je so geredet wie dieser Mensch. Petrus hat gesagt, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Hier haben wir einen Einblick in das Herz dieser religiösen Leiter. Die waren furchtbar arrogant. Die haben gedacht, sie haben die Wahrheit für sich gepachtet. Sie haben das Volk eigentlich verachtet und es nur benutzt für ihre Zwecke. Im Gegensatz dazu sagt Jesus, wer Leiter sein will in meinem Reich, der soll ein Diener sein. Leiden heißt dienen. Wenn jemand der Erste von euch sein will, der soll der Letzte werden, der Diener aller. Vers 50, da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war, also einer von dem Hohen Rat, von den jüdischen Leitern. Dieser Nikodemus, der zu Jesus gekommen ist bei Nacht in Johannes 3. Und wir wissen nicht, ob er an dem Zeitpunkt schon bekehrt war oder nicht. Wir wissen, später hat er sich bekehrt oder war er bekehrt. Als er Jesus begraben hat. Und er verteidigt Jesus hier vor Verurteilung ohne Grundlage. Und sagt, Leute, ihr habt ihn doch noch nicht mal persönlich gehört. Sagt im Vers 51, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Das war so ein Schimpfwort für die religiöse Elite im religiösen Zentrum Jerusalem. Bist du auch irgendein Bauer da draußen aus Galiläa, irgendein Ignorant von den einfachen Leuten? Forsche und siehe, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Wahrscheinlich haben sie den Propheten gemeint, von dem Mose prophezeit hat. Messias, der soll aus Bethlehem kommen. Es gab nämlich Propheten aus Galiläa und ich denke mal nicht, dass die so ahnungslos waren, diese Theologen. Jona war aus Galiläa. Interessant, dass Jesus sagte, Jona ist ein Bild für mich, wie er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Vielleicht waren auch Elisa und Elia aus Galiläa. Kein Prophet kommt aus Galiläa. Auf jeden Fall hatten sie nicht die Fakten klar über Jesus. Jesus kam nicht aus Galiläa. Ich meine, er kam aus Galiläa, aber er war geboren in Bethlehem. So wie die Propheten es prophezeit haben. Sie haben hier geurteilt über jemanden, den sie gar nicht kannten. Und kommt das heutzutage auch manchmal vor. Vers 53, und jeder ging nach seinem Haus. Das ist, was auch wir gleich tun werden. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Frage ist, was nehmen wir mit, wenn wir in unser Haus gehen? Jesus entzweit. Frage ist, wie stehst du zu Jesus? Ist dein Herz geteilt? Ist dein Herz offen für ihn? Kennst du Jesus? Hast du eine Erfahrung mit ihm? Eine zunehmende, wachsende Erfahrung? Oder ist der Stillstand in deinem Leben? Bist du gewillt zu tun, was er dir sagt? Bist du hungrig nach einer tieferen Beziehung mit ihm, nach einer tieferen Erfahrung mit ihm? Bist du hungrig, mehr von ihm gebraucht zu werden? Wenn ja, wirst du zu ihm kommen? Um mehr? Wirst du dich ihm zur Verfügung stellen, dass er sein lebendiges Wasser durch dich zu anderen weiterleiten kann? Dass die Frucht des Geistes sichtbar wird in deinem Leben? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, diese Dinge. Jesus spricht, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass Jesus eines so klar macht, dass er das Leben ist. Und dass wir, dass unser Geist, unsere Seele ihn so dringend braucht, wie unser Leib Wasser braucht. Das ist wohl die tiefste Wahrheit, die wir über uns selbst wissen müssen. Und Vater, ich möchte einfach beten, dass du uns Klarheit schenkst, geistig klar sehen lässt, wo wir stehen mit dir heute Morgen und was dran ist in unserem Leben. Ich danke dir, dass du die Lebensquelle bist und dass du das Leben bist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bitte dich, schenk uns Klarheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und hilf uns, die Hauptsache zur Hauptsache zu machen in unserem Leben, und das bist du, Jesus. Füll uns mit deinem Geist ganz neu und lass uns dich sehen und erfahren und suchen auf ganz neue und ganz tiefe Art und Weise. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.